So, ihr Lieben, wir hatten letztes Mal ein Thema. Es ging ja weiter von den vorherigen Themen. Das hatte mit dem Abfall zu tun. Und ich dachte eigentlich, ich schließe damit ab, mit dem letzten Thema. Und ich war ein paar Tage zurückgezogen im Gebet. Ich brauchte Ruhe, ich brauchte Erholung nach diesem vielen Druck mit diesen fast 2000 CD brennen und verschicken. Und der Geist Gottes trieb mich dann, mal in die Bibel hineinzugehen und die Geschichte von König Josaphat von Juda zu lesen. Und ich möchte mit diesem anfangen. Also wir sind noch nicht fertig. Und ich wünschte mir so sehr, ich habe dann etwas nicht gehadert, aber ich habe gesagt, Gott, warum muss ich immer solche Botschaften bringen? Ich möchte so gern wieder mit den Kranken beten, möchte, dass du deinen Namen verherrlichst. Und ich hatte einen großen Kampf diese Tage und auf mir war eine Last wie 5 Zentner wirklich auf der Schulter. Ich bin fast zusammengebrochen. Aber dann hat Gott mir etwas offenbart, wie ich auf der Suche war. Und ich weiß, warum ich es bringen muss. Und nun, wie auch immer, viele haben mir geschrieben, ich habe sehr viele Post und Briefe bekommen und viele sagen zu mir, die schreiben dann, der Herr hat dich zu einem scharfen Schwert gemacht. Ich weiß es eigentlich, aber Leute, es tut trotzdem weh. Das Schwert geht immer durch einen durch, weil wir am Schluss sagen müssen, Herr, nicht mein, dein Wille geschehe, auch mit dem Predigen. Es ist wirklich nicht einfach. Nun, ich fange an. Ich hatte das letzte Mal, vorletzte Mal, bei der letzten Botschaft hatte ich eine Vision bekommen. Eine kurze Vision, aber eine einprägsame Vision. Und die passt genau heute wieder zu dem Thema. Ich sah, wenn ihr euch erinnern könnt, einen Wegweiser mit mehreren Schildern dran. Und diese Schilder, die gingen in alle verschiedene Richtungen. Und davor standen Leute und die mussten sich entscheiden, wo gehen sie hin? Nun, es waren Kinder Gottes. Und ich sage dir nochmal diese Vision, wir werden das heute, weil du musst eine Entscheidung treffen im Weg, welche Richtung du einschlägst. Und da waren wirklich viele Wege. Und drüber hatte ich dann erschienen dieses Wort, geht nicht zurück nach Gilgal und geht nicht nach Bethel. Sucht mich und ihr werdet leben. Nun, erinnert euch an dieses Wort. Und das hat mit dem heute auch zu tun. Und wieder geht es um Wegweiser. Welchen Weg schlägt die Gemeinde vom Herrn ein? Welchen Weg schlägt überhaupt die ganze Christenheit ein, die sich alle Christen nennen? Wir werden heute davon hören und es wird eine sehr, sehr ernüchternde Botschaft sein, die Schmerzen verursacht, wirklich Schmerzen verursacht. Jeder, der da drin ist, wird Schmerzen haben. Es geht nicht ab und es hat auch mich geschmerzt. Aber ich möchte anfangen mit einem Wort aus 2. Korinther 6, 14 bis 18. Das ist alles in den vergangenen Botschaften drin, aber es gehört dazu. Da heißt es, zieht nicht in einen fremden Joch. Also seid nicht zusammengejocht, wie eben zwei Kühe, die nicht zusammenpassen. Ja, wenn der Ackersmann den Pflug zieht. Zieht nicht in einen fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt denn Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt denn der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, so wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie soll mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Gott gibt heute eine Person aus dem Alten Testament, der König von Juda. Ihr wisst ja, diese 12 Stämme waren ja im Grunde genommen 12 Brüder. Alles, was sich entwickelt hat, sie waren miteinander verwandt. Und wir lesen hier von 2 Königen. Und wir lesen hier die 2 Unterschiede von den 2 Königen. Ihr kennt das. Da war der König von Israel, König Ahab. Seine Frau war Jezebel, Isabel. Ihr wisst, welche Bedeutung das hat, auch Ahab. der gottlos war, der war im Nordreich von Israel mit seinem Götzendienst, die sind von Gott abgedriftet, haben sie ihre eigenen Götzen gemacht. Und dann war hier vom Asa sein Sohn Josaphat. Und von dem lesen wir heute. Und der Josaphat war einer, der den Herrn nachfolgte. Und ich lese hier, und Josaphat wurde König an seiner Stelle und er wurde mächtig gegen Israel. Denn er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Judas, legte Besatzungen in das Land Juda, die Städte Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und jetzt kommen diese wichtigen, für uns wichtigen Aussagen. Und der Herr war mit Josaphat. Der Herr war mit Josaphat, wenn? Denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David. Er ging nämlich mit Gott. Wenn du und ich, wir mit Gott gehen, egal wo wir durchgehen, ist der Herr mit dir. Halleluja. Ist das nicht eine fantastische Verheißung? Und der Herr war mit der Margrit, mit der Malis, mit all denen. Das ist doch so wunderbar. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte in den Wegen seines Vaters David und er suchte nicht die Götzen, die Bale auf, sondern er suchte den Gott seines Vaters, wandelte in seinen Geboten und handelte nicht wie Israel. Darum, und jetzt siehst du schon den Segen, darum befestigte der Herr das Königtum in der Hand des Königs Josaphat. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke, sodass er viel Reichtum und Ehre hatte. Und da sein Herz in den Wegen des Herrn, hört dieses Wort jetzt an, mutig wandelte. Also das ist nichts für Feiglinge. Die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen und entsprechend handeln. Also mutig. Wir brauchen Mut in Situationen, Dinge zu überwinden. Also der hatte das nicht so einfach. Er musste mutig Dinge tun, die andere nicht getan haben. Nämlich wenn du die Götzen wegschaffst, wenn du die Altäre zerschlägst, da tust du etwas, was Ärger bringt. Überall. Da tat er auch noch die Höhen und die Aschera-Standbilder aus Juda hinweg. Also da gab es schon Widerstand. Nun, ich will, was war das Ende, dass er das so tat für den Herrn? Und er tat noch viel mehr. Der Mann ging her und er sandte Leviten aus in ganz Juda und sie lehrten in Juda und hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich. Sie zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk, nach den Wegen Gottes zu gehen. Wow, was war das ein König nach den Herzen Gottes. Und jetzt kommt das, was ist das Resultat, wenn wir das tun? Wenn wir diese Lehre vom Herrn annehmen, natürlich jetzt im Neuen Bund, aber du musst auch ins Alte gehen, weil das ist die Wurzel. Und da heißt es, und der Schrecken des Herrn kam über alle Königreiche der Länder, die rings um Juda lagen, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Also der Schrecken des Herrn, haben wir vorher gehört, auch bei Josua, konnte nicht bestehen. Gott hat sich nie geändert. Und dann wurde Josaphat reich, weil selbst die Feinde Philister brachten Silber, die Araber brachten Kleinvieh, Widder, Böcke, je 7.700. Josaphat wurde immer größer, bis er sehr groß war. Er baute Burgen, Vorratsstädte in Juda. Er hatte große Vorräte in den Städten Judas und Jerusalem, Kriegsmänner, tapfere Helden. Also Gott war mit ihm. Es war ein sichtbarer Segen da. Und da können wir schon überprüfen. Siehst du, war immer der Gott im alten Bund. Wenn Menschen in seinen Geboten wandelten, blieb der Segen nicht aus. Mit den Jahren nahm der Segen zu. Das ist wirklich bis heute so. Nun lesen wir aber, Josaphat war ein Mensch wie du und ich. Aber er hat ein sehr weiches Herz. Ein Herz zum Herrn hingewandt, aber auch gegen seine Nächsten, gegen seine Brüdern aus den anderen Stämmen. Sein Herz war sehr, sehr weich. Und jetzt erkennen wir eine Schwachheit im Leben von Josaphat, die in so vielen von uns auftreten kann und die nicht zum Segen sind, sondern den Segen zerstören. Und ich lese hier weiter. Als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, und jetzt passt gut auf, was er jetzt gemacht hat. Er war ein Mann Gottes, er wusste die Wahrheit. Der Geist des Herrn war auf ihn. Sonst hätte er ja niemals die Leviten rumgeschickt, in allen Städten und Orten und Dörfern zu lehren. Wer hat das schon gemacht? Und nach etlichen Jahren, da heißt es, da verschwägerte er sich mit Ahab, den König von Israel. Das heißt, nach dem Verständnis, was wir heute Schwager meinen, ja, nahm die Schwester, eine der Schwestern von König Ahab, zur Frau. So verstehen wir heute, wenn wir sagen Schwager. Ist bei euch auch so in der Schweiz. Und das war sein erster Fehler. Und dadurch neigte er sein Herz dem gottlosen Ahab zu, obwohl er genau die Ordnungen, er wusste genau, da ist eine Grenze, die darfst du nicht überschreiten. Aber jetzt pass auf, ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Gott will uns ja dadurch wieder etwas sagen, etwas lehren. Und Ahab, nun da heißt es, nach etlichen Jahren, es dauerte, zog er zu Ahab hinab nach Samaria, wo er wohnte. Und Ahab ließ für ihn und das Volk, das bei ihm war, viele Schaf- und Rinder schlachten. Es gab also ein großes Fest. Er ehrte ihn. Und wie leicht sind wir empfänglich für Ehre? Wie leicht sind wir empfänglich? Nach vielen Jahren, also das nicht von heute auf morgen passiert. Das, was Gott uns sagen will, pass auf, da ist eine Entwicklung, die bei uns erst geht, alles gut. Und Paulus sagt das im Galaterbrief, im Geist habt ihr angefangen, aber dann im Fleisch vollenden, nach Jahren geschieht das. Dann zog er hinab mit ihm, er machte da ein Fest, der König von Israel, und dann kam es, sie redeten und tranken, wie beim Fest üblich, und dann heißt es, und er überredete ihn, nach Ramoth in Gilead hinaufzuziehen, im Krieg. Denn Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead hinaufziehen? Und jetzt hört zu, was Josaphat sagte. Und Josaphat sprach, und da war das erste Verhängnis. Tod und Leben ist in der Zunge Gewalt. Da war das erste Verhängnis. Erster Fehler, er verschwägerte sich. Zweitens, er zog hinauf, er ließ sich überreden. Und jetzt der dritte, die Richtung war schon gebahnt. Er sprach zu ihm, Ahab, ich will sein wie du. Und mein Volk soll sein wie dein Volk. Und ich will mit dir in den Kampf ziehen. Weißt du, was das für eine Zusage ist, wenn du Leiter bist? Wenn du eine Gemeinde leitest und du bist noch in keiner Bewegung drin und die anderen bieten sich dir an, komm, sei doch wie einer von uns, sei doch da mit uns verbunden, dann wirst du anerkannt, dann wirst du akzeptiert. Sei doch einer wie von uns, wir meinen es doch nur gut, wir machen doch alle gemeinsame Sache. Siehst du, und da brachte er sich den ersten Fallstrick. Und Josaphat sprach zum König von Israel, befrage doch heute das Wort des Herrn. Er war immer noch ein Diener Gottes, vergessen wir nicht. Er sagt, befrage doch heute das Wort des Herrn. Damals war es ganz normal, die normalste Sache der Welt, im alten Bund, dass man zum Seher oder zum Propheten ging. Und er wusste ja, er dient eigentlich anderen Leuten. Da versammelt der König von Israel, und jetzt passt gut auf, die Propheten. Er hatte 400 abtrünnige Propheten. 400, die nicht dem Herrn dienten, sondern anderen Propheten anderer Götter waren. Und sprach zu ihnen, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder soll ich es lassen? Sie sprachen, zieh hinauf und Gott, das siehst du es auch, sie sagen, nehmen auch den Namen Gottes. Und Gott wird sie in die Hand des Königs geben. Josaphat aber sprach, er wusste genau, halt, denn ihr Gott ist nicht unser Gott. Und wir haben gehört, was jetzt bei uns immer mehr rauskommt, Allah ist dasselbe Gott wie der Gott der Juden und der Christen. Ist tatsächlich so. Immer mehr Bibelprofessoren, Theologen, namhafte sagen, es ist ein und dasselbe Gott. Also Gott ist nicht immer Gott, wenn du den Namen Gottes nennst. Josaphat aber sprach, ist denn kein Prophet des Herrn, den wir hier fragen könnten? Er wusste genau, da wird es gefährlich, da darf ich mich nicht einlassen. Der König von Israel aber sprach zu Josaphat, es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn. Denn er weiß, sagt mir nichts Gutes, sondern immer nur Böses. Und das ist Micha, der Sohn Jimlas. Nun, Josaphat sagte, komm, red nicht so. Er ließ ihn holen und wie sie am Eingang des Tores von Samaria saßen, jeder in sein königlichen Gewand und alle Propheten weissagten vor ihnen und einer, der ließ sich sogar Hörner machen und sprach eine großartige Prophetie aus und sagte, so mit den Hörnern, so wirst du die Aramäer niederstoßen, bis sie vernichtet sind. Und alle Propheten, 400 weissagten so. Ha, das sind Propheten. Alles eine Linie, durch zwei oder drei Zeugen. Aber da war nun der Josaphat. Und er wusste, er hörte die Stimme Gottes. Er konnte noch unterscheiden. Er hatte noch die Gabe der Geistesunterscheidung. Das ist, was wir heute brauchen. Der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu rufen, redete mit ihm. Also der hat den Boten hingesandt, um den Micha zu holen. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, habe ich denn nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weiß, sagt nur Böses? Micha aber sprach. Darum hört das Wort des Herrn und jetzt passt gut auf und das ist so wichtig. Da ist ein Mann, der selber weiß, er sitzt nicht im Rat der Großen. Er war nicht als Prophet in großen Versammlungen, charismatischen oder anderen pfingstgemeinten Versammlungen eingeladen. Er war einer, der draußen war, für sich beim Herrn. So wie die meisten Propheten damals. Sie waren in Gemeinschaft Gottes, sie hatten keinen Namen, sie waren No Names. Aber sie waren von Gott berufen, in der Gemeinschaft Gottes. Und jetzt hat er ein ganz anderes Gesicht, eine ganz andere Vision und er sagte, darum hört das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinen Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, und jetzt hört gut zu, es wird immer interessanter. Wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Denkt dran, die 400 haben gesagt, zieh hinauf, Gott ist mit dir. Und der Herr ist darauf mit eingegangen. Der ist darauf eingegangen. Sie wollen es gar nicht anders haben. Sie wollen es nicht anders haben. Und einer sagte dies, der andere das. Und jetzt hört, da trat ein Geist hervor, stellte sich vor den Herrn und sprach, ich aber will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ich will ein Lügengeist sein im Munde seiner Propheten. Kann man fast die Luft anhalten. Heute wird so viel geweissagt und prophezeit rauf und runter. Und die kommen zusammen, Prophetenkonvents und alles, so spricht der Herr. Aber die Bibel sagt, wenn einer ein echter Prophet ist, überführt er nicht die Leute von Sünde auch? Und hier werden immer nur Siege verkündigt. Ist sowas möglich? Jetzt drängt sich die Frage auf, ist sowas möglich, dass Gott einen Lügengeist schickt? Wir lesen hier, dass es möglich ist. Wem schickt einen Lügengeist, der sich in der Lüge festgefahren hat, der von Gott weg ist? Und es heißt dann in anderen Stellen, wer mich befragt. Mich befragen sie, aber sie tun nicht, was ich ihnen sage. Sie wollen meine Weisung wissen, aber sie leben nicht da drin. Darum will ich mit ihnen sonderbar umgehen. Das ist sehr, sehr, sehr eindrucksvoll und sehr ernst. Da sprach er zu ihm, also noch einmal, er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Da sprach er, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen können. Geh hin und mach es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gelegt und der Herr hat Unheil über dich geredet. Das sagt er dem König, dem König Ahab. Kannst du dir vorstellen, wie sauer der war? Und da trat dieser Oberprophet Zedekia von ihnen hin und schlug Micha einen ins Gesicht, gab ihm eine Ohrfeige, sagen wir heute. Und sagt ihm, auf welchen Weg ist denn der Geist Gottes von mir gewichen? Die waren ja alle überzeugt, das ist der Geist des Herrn auf mir. Und da sind heute so viele überzeugt, da gibt es heute in der Endzeit, werden so viele Prophetien kommen, wo sie sagen, so spricht der Herr, so spricht der Herr. Und es werden viele Propheten sich vereinigen. Ihr Lieben, da steht alles schon in der Bibel drin, war alles schon mal da. Nun, ich will jetzt überspringen weiter. Ahabs Falschheit und List gegenüber Josaphat. Da heißt es dann, da zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf nach Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, und jetzt passt gut auf, er lebte in der Lüge, er lebte nicht im Willen Gottes. Der Josaphat hatte sich mit ihnen verschwägert und sagt, okay, das ist in dem übertragenen Sinn Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Wir sind im Grunde genommen Brüder. Ich will sein wie er, mein Volk soll sein wie er, alles soll ihm gehören. Aber er dachte nicht so. So dachte Josaphat, weil er gutmütig war, weil er ein aufrichtiges Herz hatte. Und Gott schaut in die Herzen seiner Kinder. Aber Ahab dachte nicht so wie Josaphat. Er war ein Fuchs, ein hinterlistiger Fuchs. Und er sprach, weil er Angst hatte um Kampf. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, du, hör mal, ich will verkleidet in den Kampf ziehen, aber zieh du ruhig deine königliche Gewänder an. Sehr schlau. Sehr schlau und falsch obendrein. Der wusste ganz genau, was dann passieren würde. So verkleidete sich der König von Israel, weil er Angst hatte. Und sie zogen in den Kampf. Aber der König von Aram hatte seinen Obersten, jetzt hört gut zu, was der König von Aram seinen Obersten über die Streitwagen geboten gesagt hat. Er sagte folgendes, ihr sollt weder gegen kleine noch große kämpfen, sondern nur gegen den König von Israel. Und es geschah, als die Obersten den Streitwagen Josaphat sahen, sie sahen seine königliche Kleidung, das sind ja doch ein paar Meter Unterschied und nicht jeder kennt den König, außer wird an seiner Kleidung, an seiner Rüstung erkannt. Amen. Das ist wirklich so. Und jetzt merkte Josaphat, was da los war. Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen Josaphat sahen, da sprachen sie, das ist der König von Israel. Sie umringten ihn, um ihn zu bekämpfen. Aber Josaphat, der hatte das erkannt und er schrie in seiner Not. Er kam in ganz große Not. Und bevor ich weiterlese, denke ich dran, viele von uns können in eine Not kommen aus eigener Schuld. Eine Not, die bis zum Tode gehen kann. Und wenn nicht Gott für uns gewesen wäre, der das Herz der Aufrichtigen schaut und Hilfe verschafft, im letzten Moment wäre es um Josaphat gewesen. Und da heißt es, Josaphat schrie und der Herr half ihm. Und Gott lockte sie von ihm weg. Es war der Herr. Der Engel des Herrn lagert sich um die, so ihn fürchten. Amen. Und hilft ihnen. Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen sahen, dass er nicht der König von Israel war, drehten sie von ihm weg. Und ein Mann spannte seinen Bogen aufs Geradewohl und traf den König von Israel. Der Pfeil traf ihn zwischen den Fugen des Panzers. Er war verwundet. Und der König von Israel, er wollte weg, aber konnte nicht weg mittendrin und gegen Abend starb er. Schau mal, es ist eine sehr, sehr, sehr ernste Botschaft. Du kannst mit Gott gehen, du kannst mit dem Herrn gehen, aber dann wirst du irgendwie weich, weil einer aus deiner Verwandtschaft, egal wo, sagt, komm, wir sind ja alle Geschwister, wir sind Brüder und Schwestern, komm, dein Fleisch, wir sind aus einem Stamm, aus einer Familie, wir halten zusammen Pech und Schwefel, obwohl sie nicht die Wege des Herrn gehen. Das hast du sogar, dieses Bild von dem großen Israel, den 12 Stämmen, hast du in der eigenen Familie. Wie viele Männer und Frauen gibt es in Familie, Leute, die bei mir anrufen, wir wissen es selber. Wir erleben es alle selber. Du hast Töchter, Söhne, Brüder, Schwestern, die nicht an Gott glauben, die oft Feinde Gottes sind. Und jetzt trifft man sich und feiert Geburtstage. Und du siehst, der Herr hat prophezeit, eure eigenen Hausgenossen können eure Feinde werden. Das war hier so. Da haben wir es im alten Bund. Nun, Josaphat, in 2. Chronikel 19, das ist alles aus dem Buch der Chronikel genommen, 2. Chronikel. Aus 2. Chronikel 19, 1. Was war dann passiert? Josaphat, der König von Juda, kehrte in Frieden heim nach Jerusalem. Aber, er kehrte in Frieden heim. Aber weil Gott ein gerechter Gott ist, trat er ihm entgegen durch Jehu, den Sohn Hananis, der Seher, also ein Prophet. Er ging ihm entgegen und sprach zum König Josaphat, Solltest du auf diese Art den Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Deswegen ist der Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Dennoch ist etwas Gutes an dir gefunden worden. Nämlich, du hast die Aschera-Standbilder aus dem Land gerottet und dein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Also wir sehen, der Herr, das hier lesen wir im Hebräerbrief, die der Herr lieb hat, die erzieht er. Die züchtigt er. Das muss sein. Gott liebte den Josaphat über alles. Aber er musste klar sagen, du halt, jetzt bist du zu weit gegangen. Du hättest dich um mein Haar ins Verderben gebracht. Wenn ich jetzt nicht für dich gewesen wäre, du wärst gestorben. Und das war gar nicht mein Wille. Du hast gefehlt, du hast dich verschwägert. Du hast dich vermischt. Synkretismus. Und das ist die Warnung. Darum, wir haben noch nicht bis aufs Blut widerstanden bis zum Schluss. Danach blieb Josaphat in Jerusalem, ging wieder aus unter das Volk von Beersheba bis zum Bergland und führte sie, er war ein Evangelist, er führte sie zum Herrn, dem Gott ihrer Väter, zurück. Schau mal, du, wir können wirklich Gott dienen, wir können eine Berufung zum Dienst haben, Gaben haben, Charismen haben, aber wir sind immer noch Fleisch und Blut. Unser Herz kann sich leicht bewegen, vor allen Dingen in der Endzeit ist etwas, wo wir scharf unterscheiden müssen, nämlich von falscher und echter Barmherzigkeit. Das ist hier die Botschaft. Falsche oder echte Barmherzigkeit. Sei doch so wie wir. Ich bin doch auch ein Mensch wie du. Komm, wir haben doch früher zusammen die Schafe gehütet, wir haben früher in der Schule das gemacht, wir haben das gemacht. Ich mein's doch auch wie du. Aber Gott sagt glasklar, du, das ist gefährlich. Das kann gefährlich werden. Pass auf dich auf. Das hat sehr zu meinem Herzen gesprochen. Und Gott hat zu mir klar gesagt, predige über das, fang an damit. Ich sage das nicht von mir aus. Dann steht in 2. Chronik 20, 35, danach aber verbündete sich, jetzt lesen wir wieder einen Fehler von Josaphat. Er hat viel Gutes getan. Und ich predige nicht diese beliebte Bibelstelle, wo Josaphat Krieg hatte und er ging auf den Höhen von Zitz, ja, und der Feind floh von ihm, weil Wasser in den Dahl kam. Das predige ich heute nicht, weil das passt nicht hinein. Wir wissen, dass Gott Josaphat bewahrt hat, er blieb auf den Wegen Gottes. Aber hier sind die Versuchungen, die Josaphat hatte in seinem Leben, in seinem Weg mit Gott. Die fleischlichen Versuchungen, die seelischen Versuchungen, und die geistlichen Versuchungen, dem sind wir alle ausgesetzt. Das dürfen wir nie vergessen. Und da kam die nächste. Josaphat machte wieder einen Fehler und das heißt, danach verbündete sich Josaphat, der König von Juda, mit dem Sohn von Rahab, der gestorben war, Ahasja, dem König von Israel, der ebenfalls gottlos war. Der Vater war gottlos, der Sohn ist gottlos. Mhm. Und doch ging er wieder ein Bündnis ein. Ein Bündnis natürlich wirtschaftlicher Art. Und zwar verband er sich, er macht ein Bündnis. Also Gott will auch da aufpassen. Mach du nicht ein wirtschaftliches Bündnis mit jemand, der nicht auch den Weg Gottes geht, wo du viel Geld investieren musst, um Gewinn damit zu erwirtschaften. Und er zwar verband er sich mit ihm, um Schiffe zu bauen, die nach Tarsis fahren sollten. Und sie fertigten die Schiffe unten bei Elat, Esjongeber, ist Elat. Aber Eliezer, der Sohn Dodavas von Maresha, hier heißt weissagte, prophezeite gegen Josaphat und sprach, weil du dich mit Ahasja verbunden hast, so hat der Herr dein Werk zerstört und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Wir sehen also, dass hier bis heute noch, das gilt auch noch im Neuen Testament, sieh zu, wenn du ein Geschäft hast oder sieh zu, und es meint eigentlich auch geistlich gesehen, wenn es Leiter von Gemeinden sind, Hausgemeinden, anderen Gemeinden und sagen, okay, einer kommt, verbünde ich doch mit mir und er geht nicht in den Wegen Gottes, dann alles, was du dann machst und wo du ihn investierst und ihm hilfst, das geht kaputt, da ist kein Segen drauf. Soweit das. Aber jetzt gehen wir noch einmal zu dieser ersten Botschaft, die ich am Anfang hatte mit den Wegweisern. Und da ist ja etwas zu 2. Korinther 6, 14 bis 18. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Was haben Gerechtigkeit, Gesetzlosigkeit zu schaffen? Keine Gemeinschaft Licht mit Finsternis. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern an? Geht raus und so weiter. Und jetzt kommt etwas, was Gott mir zeigte und worüber ich schon erschüttert war. Und ihr werdet es mit Sicherheit auch sein. Und ich werde diese Dinge ja mit euch durchgehen. Und zwar, es gibt, wir leben in der Endzeit, wir wissen das. Und jetzt schauen wir mal etwas an, ein Bild. Es gibt, ihr wisst, in der Ökumene, auch im interreligiösen Dialog, wo ich damals drüber geschrieben habe, gibt es Verbindungen. Die einen sind, Gemeinden sind in der Ökumene, die anderen noch nicht. Sie sind aber damit trotzdem, auch wenn sie noch nicht drin sind, auch alle anderen großen Gemeinden, sie stehen in einem Dialog. 2004 schrieb ich die Broschüre Der interreligiöse Dialog. Dialog meint Gesprächsbereitschaft. Da gibt es eine Gruppe von Leitern ganz oben, die mit anderen Leitern aus anderen Religionen sprechen. Das nennt man den interreligiösen Dialog. Und einer ihrer Propheten, das ist schon aus Forum Weltkirche von dem Jahr 2000, also ist jetzt schon 12 Jahre her, der hat geweissagt, und denken wir an die 400 Propheten hier von Ahab in diesem Zusammenhang, der religiöse Mensch der Zukunft, hört gut zu, wird ein interreligiöser Mensch sein. Also er wird auf einer Basis des Gesprächs, des interreligiösen Dialogs miteinander in Verbindung treten. Das heißt, das sieht erst ganz ungefährlich aus. Man spricht ja erst miteinander. Man versucht miteinander zu reden, einen Dialog zu führen. Du bist da noch nicht in der Ökumene drin. Und die Ökumene, habe ich immer gesagt, ist das kleine Tor. Aber der interreligiöse Dialog ist das große Tor. Das war da die Geschichte, wo der Papst den Koran geküsst hat, den Dalai Lama geküsst hat. Das ist schon mehr als ein Dialog. Da kommt es zu Handlungen. Mein Volk ist so wie dein Volk. Wir sind ja alle Menschenkinder. Wir haben alle einen und denselben Gott. Und wir sehen, der hat tatsächlich so prophezeit. Und zwar sagte dieser Prophet Folgendes, ich zitiere, der religiöse Mensch der Zukunft wird ein interreligiöser Mensch sein. Tief verwurzelt, das hat sich bis jetzt nicht geändert, das kann ich euch dann wieder vorlesen, in den neuesten Offenbarungen. Tief verwurzelt in der Kernerfahrung des eigenen Glaubens, wie tief verwurzelt ist er denn wirklich, versucht er sich zu den anderen Religionen auszustrecken. Ist eine Prophetie, bitte. Ist eine Prophetie. Um von ihnen bereichert zu werden. Letztlich geht es um das Heil, die ganzheitliche Befreiung des Menschen, darum, dem Geist Raum zu geben. Und hier gibt es eine Basis des Dialogs, das heißt das Weltpfingstforum. Das Weltpfingstforum, globale christliche Forum. Das heißt auf Englisch Pfingst World Fellowship. Und da sind die Leiter, 7, 8 Leiter aus allen Ländern der Erde, von den größten Pfingstdenominationen sind da drin. Von den größten der Erde. Und die haben hier eine Plattform aufgebaut, schon seit Jahren. Und die sind im Dialog mit den anderen Kirchen und im Dialog mit Rom. Sie treffen sich an verschiedenen Orten und sprechen zusammen ab. Sie tasten sich ab, wie weit kann man gehen. Und jetzt hört gut zu, wie weit sie schon sind. Erst kommt der Dialog, wir haben das vorhin gesehen, bei Josaphat, den Gesalbten, mit Ahab. Und dann kam die Falle und Josaphat hat gesagt, okay, Ich will sein wie du. Mein Volk soll sein wie du. Das kommt das Ende. Erster Dialog. Das gemeinsame Entdecken. Und denkt daran, dass es gibt Slogans speziell von der Ökumene, die sagen nicht, was das, auf das schauen, den Fokus, was vereint, nicht was trennt. Worauf sollen wir schauen nach den Zielen der ökumenischen Bewegung? Auf das, was eins macht. Nicht auf das Trennende, was falsch ist, was du für falsch hältst. Weil zu Gott gibt es ja viele Wege. Und das ist wahr. Und Hebräer 4,12 sagt was ganz anderes. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es trennt, was nicht zusammengehört. Und wenn du im Buch der Offenbarung Jesus siehst, wird sich den Gemeinden offenbart. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und er sagte dahin, ich habe wieder dich. Ich habe wieder dich. Du duldest Isabel, du duldest den, du duldest das. Und ich werde mit dem Wort, mit meinem Wort, mit dem Schwert Krieg führen. Aber du siehst, worum es geht bei diesem Dialog. Und so ist es auch bei dem Forum. Und hier ist ein Bericht von Dr. Isaac Berger, der Vizepräsident des Pfingst World Fellowship. Das war am 3. bis 7. Oktober 2011 in Indonesien, Manado. Und er berichtete darüber, da ist einmal das beschrieben, da waren 287 Kirchenführer und Vertreter von 65 Ländern. Und hört mir gut zu, das ist in einer Linie und aus allen Hauptrichtungen des modernen christlichen Glaubens. Und jetzt wurde aufgezählt, Anglikaner, Charismatiker, Evangelische, Katholische, Orthodoxe, Pfingstbewegung, Protestanten, römisch-katholische und kontemplative Gemeinschaften. Ich habe in einer meiner letzten Botschaften darüber gesprochen, über Kontemplative. Das sind die Neuesten, die auch von diesem Geist von drüben angehaucht sind. Buddhismus, Atemübungen, ja. Auch die Katholiken machen das, sich in Yoga selber versenken. Om, das ist das. Also alles zusammen eine Mixtur und mittendrin alle miteinander. Und jetzt möchte ich aber eins sagen, um der Wahrheit willen, was gerne Evangelikale machen. Die hacken mit Vorliebe auf die Pfingstler rum. Alles ist falsch. Aber ich sage denen, die jetzt die Botschaft hören, ihr lieben Evangelikalen, auch ihr sitzt mit im Boot. Eure Führer sitzen mit im Boot. Das ist die Wahrheit. Alle sitzen in diesem Boot. Alle streben sie nach Anerkennung. Nun, der Kontext und das Führen und Zweck dieser Treffen wurde von der ersten Sitzung im Jahr 2007 in Kenia gesetzt. Und zwar, um etwas zu tun, einen offenen Raum zu finden. Einen offenen Raum, bei wem? Bei all den Leuten, also Raum. Es heißt, gibt Raum den Geist Gottes. Aber hier kommt ein anderer Geist, der Raum in den Führern sucht, bei den Vertretern aus einem breiten Spektrum von christlichen Kirchen und kirchlichen Organisationen miteinander doch den dreieinigen Gott zu suchen und dann weiter Erfahrungen zu sammeln, um gegenseitigen Respekt zu fördern, zur Erforschung, Bekämpfung, zusammen vereint. Ein Spektrum von allen Kirchen. Das Trennende wegtun, das Gemeinsame erkennen, um gemeinsam die Herausforderungen anzunehmen. Jetzt stellt euch das vor. Und einige der Themen, da waren natürlich Gastsprecher da, die Haupttrends von diesen Rednern, schon, das war alles schon so gelenkt. Die Richtung ist schon, die läuft schon, die ist bestimmt, du kommst nicht mehr weg. Haupttrends waren die Veränderung in der Welt des Christentums. Also das heißt, das Christentum wird verändert. Das Christentum erlebt eine grundlegende Veränderung. Und dem Namen nach muss es ein Koreaner gewesen sein, der da dieses sprach. Dann ein anderer Vorsitzender, der sprach über das Zeugnis und die Einheit. Das Zeugnis und die Einheit des Weltchristentums im 21. Jahrhundert. Stell dir vor, wie sieht das Zeugnis aus und wie sieht die Einheit aus vom Weltchristentum im 21. Jahrhundert? Und dann kommt das nächste. Der nächste Redner brachte das Thema, und zwar die Geschichte der Pfingstbewegung und hört und ihre Beiträge zum Weltchristentum. Du siehst, die ganzen Beiträge sind also klar gezielt. Was können wir summa summarisch gemeinsam bewirken, wenn wir unsere eigenen harten Statements, unsere eigenen engen Brillen, unsere Sicht erweitern wollen? Wie können wir Menschen Massen gewinnen? Komm, sei doch nicht so kleinlich. Sei doch nicht so eng. Komm, vergess alle Streitigkeiten und bestimmte biblischen Aussagen, die da nur störend sind. Es geht doch um das Gesamte. Werde weit. Aber was für einen Geist. Was für einen Geist. Es erinnert so an die Botschaft von vorher, um das Einswerden. Und sie merken nicht, das sind auch Leute wie Josaphat dabei, die aufrichtigen Herzen sind, den Herrn dienen wollen und die gewählt sind und sagen, jetzt geh doch da mal hin. Und weil ein anderer Geist da ist, kommt dieser süße Geist der falschen Einheit auf dich. Oh, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Das stimmt ja. Aber jetzt kommt da ein Geist darüber, der so mächtig, so powerful, so eine Einheit, so ein Sehnen. Die Leute weinen, die Leute schreien, das habe ich immer gewollt, das habe ich immer gewünscht. Die ist möglich. Und wir lieben ja alle Gott, wir sind alle wiedergeboren. Und wenn der noch nicht ist, spielt keine Rolle. Lasst uns doch die Streitigkeiten vergessen. Und so hat es Josaphat gemacht und er wurde fast getötet. Weil er so dachte. Er hat sich einlullen lassen. Nun am Schluss sprach ein Vortrag von Michel Morin, Präsident des Internationalen Katholischen Charismatischen Erneuerung. Er beschreibt die Entwicklung der charismatischen Bewegung innerhalb der römischen katholischen Kirche. So, das war das Letzte. Nun, bei dieser ganzen Sache kommt etwas, sie schrieben etwas und das war sehr, sehr interessant. Nun, im Licht dieser ganzen Ausführungen bat der GCF, das ist dieser Global Christian Fellowship, dieser Plattform, die Frage, wie ist heute das Reden vom Heiligen Geist in der Kirche lokal und weltumfassend, global? Welchen Richtung schlägt der Geist ein, den wir als gute Verwalter der Schöpfung Gottes gehen wollen? Und dann wurde vereinbart und erkannt, gemeinsam, dass wir haben jetzt den Geist gehört. Wir haben jetzt den Geist gehört und er ruft uns nicht nur, dass wir nur Respekt füreinander haben, sondern jetzt auch als erstes Respekt, Anerkennung. Respekt heißt einfach Anerkennung. Ich erkenne dich an, ich erkenne dich an. Das ist genau das. Anerkennung sagt, ich will sein wie du. Meine Familie soll sein wie du. Das ist einmal Respekt, Anerkennung. Und aus dieser Anerkennung kommt der nächste Schritt. Sondern jetzt auch gemeinsam, jetzt haben wir das schon, vorwärts zu gehen, zu erkunden und die gemeinsamen Herausforderungen anzugehen. Und die Teilnehmer sagten dann, da kam dieser Geist auf sie, und jetzt erleben wir den offenen Raum im globalen christlichen Forum als ein Geschenk Gottes. Was wir hier erleben, ist ein Geschenk Gottes. In einer fragmentierten Welt und Kirche ist das jetzt der einzig, hört mir gut zu, was ich hier vorlese, aus dem Englischen übersetzt, ist der einzigartige Ausdruck von Einheit und umarmt die Breite der Welt des Christentums. Es ist eine Umarmung Gottes, wo jetzt uns alle umarmt zu einer Einheit und zu, und jetzt pass gut auf, alle meine Quellen sind in dir, sagt die Bibel. Stimmt das? Alle meine Quellen sind in dir, oh Herr. Aber jetzt werden hier andere Quellen angepackt. Hier steht nämlich, und das ist eine Quelle der Inspiration und Hoffnung. Es ist nicht mehr der Herr. Nicht mehr der Herr ist die Quelle, sondern das. Der einzigartige Ausdruck von Einheit und die Umarmung der ganzen Breite der Welt durch die Christen, das ist eine Quelle der Inspiration. Da ist ein anderer Geist dahin, das sind andere Wasser, die aus dieser Quelle kommen. Und wir glauben, dass ein hilfreiches Modell für den Aufbau der christlichen Beziehung an jeden Ort. Wir wissen, dass Gottes Geist den Leib Christi in Einheit zieht und so weiter. Und jetzt heißt es dann auch, da wird dann auch gerühmt, dass ein Dr. Mel Rubeck von den Pfingstlern über Jahre hinweg hat er den ökumenischen Bereich vorbereitet. Im Auftrag der Pfingstbewegung. Und jetzt ehrt man ihn. Und dann sagt der Isaac Berger, auch Pfingstler, Chairman, schließlich ist meine feste Überzeugung, dass ein Vertreter der PWF sollten künftige ökumenische Veranstaltungen dieser Art teilnehmen. Unsere Präsenz, Gegenwart und der Einfluss auf ökumenischem Gebiet fordern jetzt unsere Teilnahme und Eingang. Versteht ihr? Nun, hier sind Links zu den deutschen Pfingstgruppierungen, die auch in dem deutschen, deutschsprachigen, das ist übrigens überall, in diesem Podium, in diesem Forum, das gibt's auch, da ist die Apostolische Kirche drin, der BFB, die Ekklesia-Gemeinden, die FEG, die Gemeinden Gottes, Jugend mit einer Mission, Missionsfreunde, Vineyard, Volksmission. Das betrifft jetzt nur teilweise Deutschland. Aber jetzt gehen wir weiter. Und es kommt immer tiefer, und Gott gebe Gnade. Das ist der Briefkopf, von dem, ich habe das aus dem Internet gezogen, Pentecostal World Fellowship. Der nächste Schritt ist der, das war von dem 7. Oktober 2011. Aber vorher ging was voraus. Am 20. Januar 2011 traf sich bereits einer der Leiter, der Hauptleiter von diesem Pentecostal World Fellowship, also von diesem Forum, traf sich wo? Und hier seht ihr das Bild. Er traf sich, das war Dr. Prinz Gunaratnam. Er traf sich zusammen mit dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel. Und da heißt es, den Ruf des Geistes zur Einheit der Christen wird immer stärker und breiter in der ganzen Welt. Und dazu traf man den Patriarch von Konstantinopel, die größte Heiligkeit, Patriarch Bartholomäus, der spirituelle geistliche Führer von 300 Millionen griechisch-orthodoxen Christen in der ganzen Welt. Der Anlass bot die Gelegenheit, um Beziehungen aufzubauen. Beziehungen. Es geht, gemeinsam wollen wir bauen. Am geistlichen Haus. An der Weltkirche. Und zu Fragen der Einheit und religiöse Freiheit zu markieren. Und jetzt kommt etwas, das ist sehr interessant und bitte seid da sehr wachsam. Ich habe nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Vorher habe ich das angedeutet in den anderen, da ist ein anderer Geist. Und jetzt, hier wird dieser Geist offenbar. Und ich wusste nicht mal, dass es so einen Geist gibt. Dieser Geist der Inklusivität, das ist ein Geist der Inklusivität. Was heißt inklusive, wie wenn du einen Artikel kaufst, inklusive Mehrwertsteuer? Also ist ein Paket, was alles mit einschließt. Also alles, was in diesem Paket, wo du zustimmst, die ganze, das ganze Farbspektrum, ich komme aus dem grafischen Gewerbe, da siehst du Regenbogenfarben, du weißt schon, alle Farben. Das ganze Spektrum, was da mit drin ist in diesem Paket, kaufst du mit. Ob du willst oder nicht. Ja, ja. Und das ist der Geist der Inklusivität, sollte auch, hört mir gut zu, ich überzitiere exakt, dieser Geist der Inklusivität, so heißt er, in Englisch Inclusiveness, dieser Geist der Inklusivität sollte auch ein Faktor sein, ein Prinzip in der kommenden Pfingstweltkonferenz 2013. Mit der ganzen christlichen Familie aus der ganzen Welt in einen Geist, in diesen Geist zusammenzubringen. Das sind die Pläne. Das sind die Pläne und alle sitzen sie mit drin, ihr Lieben. Und hier kommt jetzt das Nächste. Das ist jetzt ein Artikel vom 2. Februar 2012. Ökumenische Gruppe bestätigt Beziehung zu Rom. Eine der weltweit jüngsten ökumenischen Organisationen, nämlich das globale christliche Forum, es geht darum, das christliche, Pentecostal, Pentecostal World Fellowship Forum, die Ende Januar mit vatikanischen Vertretern traf, bekräftigt den Wunsch, zusammen weiterzureisen im Streben nach christlicher Einheit. Und zwar, es ging darum, zusammen mit dem päpstlichen Rat etwas zu bilden, Gespräche, Dialog, eine Konsolidierung des gemeinsamen Engagements, nämlich Brücken zu bauen zwischen allen Kirchen. Und zwar heißt es da, unsere Beziehung mit der katholischen Kirche, und das, hört zu, das sagt diese Gruppe jetzt, das sind die Leiter aller Leiter. Und das ist schon fest, da geht nichts mehr davon weg. Auch wenn die kleinen Gemeinschaften, niemand weiß etwas davon. Was sie oben über die Köpfe der anderen, aber sie sind ja drin, die suchen Schutz. Ja? Wenn du nicht dazu gehörst, bist du draußen. Du brauchst den Schutz der großen Organisationen. Nun, die Leiter dieser Weltorganisation der Christlichen, die haben schon längst den Weg gebahnt und die anderen haben zu folgen oder sie müssen raus. Und hier haben sie etwas gesagt und jetzt hört gut zu. Unsere Beziehung mit der katholischen Kirche befindet sich momentan auf der höchsten Ordnung und Priorität von unserer Agenda. An allerhöchster Stelle, Nummer 1. Und von unserer Seite spiegelt unseren Wunsch ab, weiterzugehen auf unseren gemeinsamen Weg mit Jesus Christus. Das GCF vereint das breiteste Spektrum an christlichen Gemeinschaften. Also die alle da drin sind, ist sie nicht nur die Pfingstler. Bitte, hört mir gut zu. Das GCF vereint das breiteste, nicht nur breit, noch breiter, am breitesten, eine Steigerung, alle an christlichen Gemeinschaften, das musst du erstmal begreifen, also alle christlichen Gemeinschaften, Traditionen und Organisationen, facto alle Ströme des weltumfassenden Christentums. Dazu gehört auch der Ökumenische Rat der Kirchen, die weltweite Evangelische Allianz, die Pfingstbewegung, World Fellowship und die katholische Kirche durch ihren päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen. Und während dieser Sitzung, ihr habt die Bilder gesehen, es gab 52 Bilder davon, jetzt vom Februar 2012, kam der Papst unter ihnen, hat sie alle begrüßt und sprach mit ihnen. Und sie sagen, wir erkennen, es ist Gottes Werk unter der Führung des Heiligen Geistes. Also ihr Lieben, das sind die Fakten. So sieht es aus. Könnt ihr euch vorstellen, da hast du vorher die Botschaft gehört, der Fehler, den Josaphat machte. Und er immer wieder fiel herein wegen seinem guten Herzen. Ihr Lieben, es ist ein ernster Aufruf, hier die Geister müssen sich scheiden. Das hat nichts mit dieser normalen Liebe zu tun. Die Liebe zu Gott fordert eine klare Richtung. Ihr habt den Geist nicht dieser Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Nun werde ich euch etwas sagen. Die Ökumene ist wie eine Schlange, die ein Schlangennest hat und ihre Jungen legt, ihre Eier legt. Jetzt möchte ich in euch noch zum Abschluss so ein Schlangenjunges vorstellen. Das ist, wer wir sind. Ökumene 2017 ist eine neu gegründete Organisation für eine jesuanische Kirche in Deutschland. Und jetzt hört gut zu, jesuanisch, sowas hast du noch nie gehört. Das ist ein Zusammenschluss von reformierten Christen, die die Einheit der katholischen evangelischen Kirche in versöhnter Verschiedenheit anstrebt. Es geht darum, alle trennenden Unterschiede, also weg mit dem Schwert, weg mit Hebräer 4,12, alles muss weg. Sie sind dafür, für Schwule, Lesben in den Häusern, in den Kirchen, für die Freisetzung. Und sie haben eine Aussage und ich möchte noch ein paar Aussagen, bevor ich dann ende, also dieses Ende davon, das Endresultat, wie sie sich sehen. Wir wissen alle, die Bibel sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme. Dadurch sind wir im Reich. Das Reich Gottes ist inwendig in uns, sagt die Schrift. Sagt es die Schrift? Müssen wir ganz klar wissen. Und die Kirche heißt eigentlich Ekklesia, wenn schon aus dem Griechischen. Ekklesia meint die Herausgerufene. Sondert euch ab. Haben wir wieder vorhin ganz am Anfang das Eingangsbibelwort, 1. Korinther 4. Sondert euch ab und ich werde euch annehmen. Aber hier geben sie hier ihren, stellen sie sich vor, was sie sind. Wir sind und bleiben trotzdem Kirche, denn, und jetzt hört gut zu diesen Ausspruch, man darf die Kirche nicht mit dem Reich Gottes verwechseln. Ihre Kirche ist nicht Reich Gottes. Ist das nicht ein Hammer? Und dann schreiben sie wieder, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber es wird noch lustiger, ihr Lieben, es wird noch viel, viel lustiger. Die Ziele der Initiative der Ökumene: ein neuer, menschenfreundlicher Umgang mit Homosexualität ist unter anderem ein Punkt. Dann bieten sie an, als Lehrmittel Texte, Bücher von einem Hubertus Halbfass, warum sich das Christentum neu erfinden muss. Und zwar, wir empfehlen das Buch von diesem Mann, vor allem wegen seiner jesuanischen Akzentuierung. Folgendes: Jesus starb, wie er lebte, wie er lehrte. Er kam nicht, um die Menschen zu erlösen, sondern nur, um zu zeigen, wie man zu leben hat. Und das passt genau zu dem Text, den Gott mir vor ein paar Wochen gab, wo ich darüber gesprochen habe, dass es da Kirchenbewegungen gibt, neue, die sagen, wir wollen nicht mehr den himmlischen Jesus, wir wollen nur den irdischen Jesus. Und das sind alles Hurenkinder der Ökumene. Siehst du, das alles zu akzeptieren. Jetzt sehen wir die ganze Führung der Gesamtweltchristenheit, auch aus den Freikirchen. Und ich habe danach geschaut, die größten Gemeinschaften. Sie alle tun sich zusammen in höchster Ebene. Wir haben es jetzt gehört. Und Gott sagt, wer Ohren hat, zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wach auf, Gemeinde Jesu. Wach auf, Gemeinde Jesu. Und geh die Schritte, wo der Herr sagt. Es wird eine Zeit kommen, die nicht vielen schmecken wird. Es wird eine Zeit der Trennung kommen, der Abspaltung kommen. Es wird eine Ausgießung falscher Geister, falscher Propheten kommen, wie noch nie. Die alle prophezeien, wir haben das vorhin gehört, und die Prophetie war richtig. Dieser Geist, der prophezeit hat, 2000, durch diesen Jesuitenpater, die neue Gesellschaft, die neue christliche Gesellschaft, ist eine Gesellschaft des interreligiösen Dialogs, des Gesprächs mit allen Religionen, denn in allen Religionen ist etwas Wahrheit. Das hat sogar der Papst gesagt. Und daher gebe uns Gott die Stunde erkennen, in der wir sind. Gebe uns Gott wirklich, es geht nicht um Panik. Es geht nicht um Panik. Sondern dass wir wissen, Herr, wie ich beim letzten Mal auch gesagt habe, was im Hebräerbrief steht, vom Herrn, wo er gesagt hat, wir haben hier keine bleibende Stadt, darum lasst uns hinausgehen außerhalb des Lagers und die Schmach des Christus tragen. Herr, ich danke dir, dass du uns, deine Kinder, bewahrst, dass du alle Aufrichtigen, genauso wie bei Josaphat, dass du sie führst um deines Namens willen, auch wenn sie in Versuchungen geraten, Herr. Das sind so viele, die aufrichtig sind, die dir von Herzen dienen wollen, die sie aber haben mitziehen lassen, Herr, durch falsche Einflüsse, durch die Angelschnur der falschen Bruderliebe, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du die Deinen bewahrst, dass du jeden rausholst, den du erkauft hast mit deinem Blut, mit deinem kostbaren Blut von Golgatha. Herr, hilf deinen Kindern. Du hast gesagt, alle, die der Vater mir gegeben hat, die werden nicht verloren gehen. Aber du hast auch gesagt, ihr habt noch nicht widerstanden bis aufs Blut. Und es wird eine Zeit sein, wie sie niemals war, dass selbst die Außerwelt nicht gerettet wird. Und wir sehen, es kommt immer mehr, es kommt immer mehr zutage, Herr. Darum bewahre du uns. Bewahre du uns in der Furcht des Herrn, bewahre uns in der Demut, Herr. Bewahre uns in der Wahrheit durch den Geist der Wahrheit und setz du die frei, die in Gefahr sind, in diese Strömungen hineinzukommen, und fang bei uns an. Wir danken dir dafür, dass du über dein Wort wachst. Lass es viele Leute hören, dass viele aufwachen und die Stunde erkennen, in der wir sind. Um deines Namens willen und um deiner Rettung willen, die du für uns geschaffen hast, um deiner Liebe und den Namen, nach denen wir genannt sind. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.